Sie hörten die Wiesbadener Band Absinto Orchestra mit dem Song »Wohin die Reise geht«. Was lange währt, wir wissen inzwischen aus Erfahrung, dass in unserer Stadt vieles lange, sehr lange dauert. Wenn das Ende gut ist, ist die Freude groß. Gutes Beispiel, die Sanierung eines Industriedenkmals im Dornröschenschlaf. 19 Jahre hat sie gedauert. Fragen an Wulf Winkelmann. Und bei der Stadt ging es ja nicht weiter. Hatten Sie nicht zwischenzeitlich mal gewaltige Durchhänger, dass Sie gesagt haben, was soll der Quatsch, was machen wir hier?
Ja, man weiß ja zum Glück, sage ich mal, in dem Moment, wo man sich auf so ein Projekt einlässt, erstens nicht, dass es dass man irgendwie da am Haken irgendwann hängt und es auch mitgezogen wird und auch nicht mehr so leicht aussteigen kann. Und vor allem weiß man nicht, was auf einen zukommt. Das ist manchmal auch ganz schön wichtig, denke ich mal. Wenn man das vorher alles wüsste, würde man sagen, um Gottes Willen, ja. Nein.
Ich denke nur jetzt ganz praktisch an die Befindlichkeit eines Künstlers, der hier in einem Raum sitzt. Es ist kalt, es ist feucht, es ist so ungemütlich und der seine Bilder malt.
Ja, sicher. Ich meine, es ist so ein bisschen wie das Bild von dem armen Poeten.
Ja, ne? Eben. Ja.
Das hat natürlich auch immer so ein bisschen, ja, es gab keine anderen Räume. Ja, und es war toll, so einen günstigen und großen Raum zu haben. Und man hat sich dann einfach, das, was wir vielleicht in diesem Winter jetzt auch wieder machen werden, man hat sich warm angezogen. Und ich persönlich kann mich noch erinnern, ich hatte so einen Gasbrenner, so ein Heizgebläse. Heute würde man das wahrscheinlich nicht mehr mit Gas machen. Und da habe ich dann teilweise meine Pullover vorher angewärmt, bevor ich mich umgezogen habe. Und es gab auch einen Morgen, da war wirklich auf dem Pinselwaschwasser eine dünne Eisschicht mit Kristallen. Das war so der Tiefpunkt, sage ich mal, von der Temperatur.
Ich kann mir vorstellen, dass das harte Jahre gewesen sind von 2007 bis 2014, weil das Ziel ist so nah und trotzdem...
Ja, es gab zwischendurch auch nochmal einen Investor.
Oha.
Ja, oha. Also das war auch nochmal eine ganz brenzliche Situation, wo dann im Grunde, ja, es war dann, stand im Grunde zur Debatte, wer bekommt die Waldmühle? Kriegt das der Verein in Erbbaurecht? Und es war klar, wir brauchen dafür aber auch natürlich irgendwelche finanziellen Garantien. Wir haben ja nicht irgendwie mehrere Millionen Euro auf der Vereinstasche irgendwo. Oder bekommt es einen Investor, der dann, nachdem klar wurde, dass die Stadt schon ganz gerne diese kulturelle, künstlerische Nutzung in der Waldmühle haben will, plötzlich auch kulturelle Inhalte in seinem Programm und Konzept auftauchen ließ. Und wir hatten auch zuerst geguckt, ob wir es mit dem zusammen was machen können, aber es war sehr, sehr schnell klar, dass das nicht funktioniert.
Gab es da eine Zeit, wo Sie wirklich Ihre Fälle haben wegschwimmen sehen?
Man hat mich mal den Terrier von der Waldmühle genannt. Ich bin zäh. Also ich bleibe irgendwie dran. Ja, es gab Zeiten, wo es wirklich dann auf Klicker und Knopf irgendwie stand, wo es schwierig war, aber nie die Idee zu sagen, jetzt gebe ich auf.
Mit Zähigkeit, starkem Willen und Leidenschaft hat auch ein Privatmann seine Ziele erreicht, der Sammler Reinhard Ernst. Er hat ein Museum für abstrakte Kunst gebaut in 5 Jahren Bauzeit. Kurz vor der Eröffnung ein Rückblick des Bauherrn. Reinhard Ernst, können Sie ein Beispiel erzählen, das Ihre Perfektion gut beschreibt? Und ist es manchmal auch Pingeligkeit?
Also Pingeligkeit ist es nie. Es liegt für den einen, für denjenigen, der es macht, für den Handwerker, mag es pingelig sein. Also wenn ich jetzt sehe, dass beispielsweise ein Teil gestrichen worden ist und ich sehe, wie die Farbe an den Kanten Wulste aufweist, dann sage ich, okay, das kann nicht sein. Und dann macht der Handwerker das zweimal und beim dritten Mal ist immer noch nicht gut. Dann sagt der, es ist pingelig. Und ich sage, das ist keine gute Arbeit. Also da unterscheiden sich die Geister und manche Menschen, die hier bei uns am Museum arbeiten, die sind einfach nur, ich sage in Anführungszeichen, normale Arbeit gewohnt. Die sind nicht mehr gewohnt, wirklich so zu arbeiten, wie ich es von tatsächlich, es hört sich komisch an, aber von früher noch kenne.
Wie muss man strukturiert sein, um diese Zeit eben durchzuhalten? Was muss man im Auge haben, nämlich ein bestimmtes Ziel? Und man muss einen bestimmten Qualitätsehrgeiz haben.
Das ist so, da haben Sie absolut recht. Ohne Qualitätsehrgeiz funktioniert es nicht. Jetzt ist es so, dass ich den Qualitätsehrgeiz aus meiner Natur habe, so erzogen worden bin und auch letzten Endes meine Firmen so aufgebaut und geführt habe. Und das hat mir hier mit absoluter Sicherheit geholfen. Das bedeutet, dass vieles, was ich früher schon alles gemacht habe, habe ich hier wieder gemacht. Das heißt, ich wusste schon, wie was funktioniert und das Qualitätsstreben war da und dass man das Durchhaltevermögen hat, das muss man als Unternehmer haben. Wissen Sie, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätten wir heute kein Museum mehr.
Wenn Sie sich das Gesamtkunstwerk jetzt angucken, was ist Ihnen richtig gut gelungen?
Ja, ich glaube, dass man die Verbindung von innen und außen sehr schön gelungen hat. Wenn man außen das Gebäude sich ansieht, wirkt es hier erstmal sehr massiv. Das kommt durch auch unseren Granit. Innen ist es extrem hell und das ist etwas, was man von außen gar nicht wahrnehmen kann. Man muss also reingehen, um zu sehen, mit wie viel Licht das Museum ausgestattet ist. Und das ist etwas, was niemand erwartet, wenn man reinkommt. Wir haben die Fassade, glaube ich, so gestaltet, dass sie in den Himmel wächst. Wir haben beispielsweise oben keine Attika drauf. Die hätte das Bild zerstört. Das ist etwas, was wir relativ schnell gesehen haben. Dort oben will ich keine Attika sehen.
Eine Attika heißt?
Eine Attika heißt, dass man oben auf den Stein eine Abdeckung aus Blech draufsetzt und damit praktisch das Gebäude nach oben hin begrenzt. Aber genau das war das, was ich nie wollte. Und demzufolge haben wir alles, die Wasserführung, alles nach innen verlegt, mit viel Aufwand. Es war mit viel Mühe, mit viel Ärgernis, weil die Handwerker sowas noch nie gemacht haben. Also haben sie es zum ersten Mal gemacht und haben uns auf alle möglichen Dienforderungen aufmerksam gemacht, die wir hier nicht mit erfüllen. Aber das hat alles nichts genutzt. Wir haben so gemacht, wie ich es wollte und basta.
Journalisten haben die Aufgabe zu sagen, was ist, auch was nicht ist, obwohl es sein sollte. Was wir nicht haben, ist ein Stadtmuseum in einem angemessenen Gebäude, in dem etwa die bedeutenden nassauischen Altertümer angemessen ausgestellt werden könnten. Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist der Kulturetat. Im letzten Jahr gab es Demonstrationen der Kulturszene wegen drohender Kürzungen. Ein Diskussionsbeitrag von Gerhard Schulz vom Schlachthof machte Positionen klar. Was bedeuten die Kürzungen, wenn sie denn so stattfinden, von 20% für den Schlachthof?
Wenn die Kürzungen wirklich so eintreten, bedeuten sie, dass unsere Kulturpolitik nicht gelernt hat, wie der Kulturbetrieb in Deutschland aufgestellt ist. Wir haben ein, in Anführungszeichen, Zweiklassenfördersystem von den Kulturakteuren, die hochsubventioniert sind, die sogenannte Hochkultur, und der von mir sogenannten Holzklasse, die Reste dann in Anspruch nimmt, obwohl sie im 21. Jahrhundert den gleichen kulturpolitischen Bildungsauftrag erfüllt wie die vermeintliche Hochkultur. Die Ausgangssituation dieser misslungenen Förderschematik sorgt dafür, dass die, die am wenigsten subventioniert werden, am meisten sparen müssen. Das ist im Alltag schon so, dass deswegen in der freien Kultur man sehr wirtschaftlich orientiert sein muss, weil man den allergrößten Teil seiner Einnahmen im Markt verdienen muss und der geringste Teil der Einnahmen eben Subventionen sind. Stichwort künstlerische Freiheit, Ausprobieren, Nachwuchsförderung, fällt alles schwierig, weil es eben nicht genug einbringt. Schwierige Jonglage im Alltag. Wenn die Kürzungen jetzt eintreten, bedeutet es zum heutigen Stand der Dinge, dass eben genau der Hochkultur nicht gespart werden kann. Das heißt, um die Zielsumme zu erreichen, muss an anderer Stelle umso mehr gespart werden. Dieses System ist einfach schrecklich. Es muss weg, es muss überarbeitet werden. Es muss dem 21. Jahrhundert angepasst werden.
Auch die aktuellen Prognosen für den kommenden Kulturetat sehen düster aus. Die Stadtverordneten werden Stellung beziehen müssen, was ihnen die Kultur in Wiesbaden wert ist und wie sie die nicht üppigen Mittel verteilen wollen. Zum Schluss, und das ist ein prominenter Platz, Achim Exner, Begründer des Kulturclubs Blauer Salon. In der Blauen Stunde ist er, ich weiß nicht wie oft, präsent gewesen. Der frühere Oberbürgermeister ist ein begnadeter Erzähler. Und hier hören Sie meine Lieblingsgeschichte.
Und jetzt enthüllen wir etwas aus dem geheimen Leben des Achim Exner, deine Vergangenheit als Feuerschlucker. Jawohl, richtig gehört, als Feuerschlucker. Das ist nun wirklich verblüffend.
Ja, ich hatte Anfang der 80er Jahre in Biebrich auf dem Gelände des Reitturniers einen alternativen Zirkus, den Fabrikzirkus, zu Gast. Und bei der Schlussvorstellung haben die mich gebeten, ob ich nicht mit auftreten könnte, und zwar zusammen mit dem Feuerschlucker. Das sah dann so aus, dass der riesige Flammen da versprüht hat und ich sollte dann eine Fackel nehmen. Normalerweise nimmt man beim Feuerschlucker gereinigtes Petroleum in den Mund und dann... Und ich habe dann Wasser genommen und bin mit der Fackel an die Zuschauer ganz dicht dran und habe so getan, als ob ich jetzt puste. Ich habe auch gepustet, aber ich habe die Flagge ausgepustet. Das Thema war erledigt und der schluckte immer weiter und ich fand es so blöd, dass ich das nicht kann und habe ihm dann einfach die beiden Fläschchen vertauscht. Jetzt hatte er Wasser und ich hatte Petroleum und es hat funktioniert. Ich wurde auf den Händen rausgetragen und dann haben sie mir gesagt, dass es sehr leichtsinnig war, was ich gemacht habe und wenn ich es lernen wollte, sie würden es mir beibringen. Also habe ich da eine Lehre gemacht und habe dann, das weiß in der Tat in Wiesbaden, glaube ich, bis heute kaum einer oder gar keiner. Dann, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, bin ich während meiner OB-Zeit dann später immer einmal im Jahr heimlich nach Berlin und bin dort auf der großen Feuerspucker-Schlucker-Show des Ufer-Fabrikzirkus aufgetreten.
Jetzt folgt Feuerschlucker Teil 2, diesmal aus Klagenfurt.
Ja, und Feuer geschluckt habe ich da auch mal, aber das war ganz blöd. Die Geschichte, die ich eben zu Kreuzberg erzählt habe, haben wir abends beim Bier mal den Klagenfurter Journalisten erzählt. Und die haben gesagt, ach, da müssen Sie zu uns kommen, wir haben noch das große Lindwurmfest, da können Sie doch mal Feuer schlucken. Naja, nach dem dritten Bier habe ich leider ja gesagt und dann das aber dann vergessen. Und ein Jahr später, eben bei diesem Lindwurmfest, war ich dann auch, habe nicht mehr daran gedacht und schau mir dann die Litfaßsäulen an, riesengroße Plakate, Lindwurmfest, bum bum bum, und am Samstagabend, 22 Uhr, Wiesbadens Oberbürgermeister spuckt Feuer. Das habe ich gesagt, um Gottes Willen. Das hatte ich erstens vergessen, zweitens hatte ich nichts dabei. Also habe ich so erstmal meinen Fahrer losgeschickt in die Apotheke, gereinigtes Petroleum, dann haben wir Mull und wir mussten ja Fackeln bauen und lauter so ein Kram. Und dann bin ich also auf dem Platz. Und dann habe ich beim Kollegen Guckenberger gesagt, du pass auf, ich habe ein Problem, das ist eine richtige Show, ist nur, wenn es dunkel ist. Aber hier ist erstens laute Musik und zweitens überall Licht und Pipapo. Hat er gesagt, na ja, das stellen wir es ab. Dann hat er den Hauptschalter umfliegen lassen, plötzlich ging kein Fahrgeschäft mehr, keine Musik mehr, kein Licht mehr. Und ich hatte 5 Minuten Zeit, eine kleine Show auf der Bühne zu machen.
Ja, das ist Achim Exner. Und das war's für heute. Jetzt kommt der Moment meiner Danksagungen. Danke an Achim Exner, ohne den ich nicht eine blaue Stunde gemacht hätte. Und danke an meine vielen Gäste, von denen ich so viel gelernt habe, nicht nur über meine Heimatstadt. Und danke Ihnen, liebes Publikum, fürs Zuhören. Und in der nächsten Sendung geht's weiter. Im September können Sie die beiden neuen Intendantinnen erleben. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Ulrich Tukur und den Rhythmus Boys.